Der Podcast, der anfängt, wo Social Media endet. I Follow von und mit Tim Hödl.
Stell dir vor, du sitzt am Flughafen, auf dem Weg in den Urlaub. Du wartest auf deinen Flug. Leicht gelangweilt, vertreibst dir die Zeit auf Social Media. Du setzt noch einen Tweet ab, dann beginnt das Boarding. Du setzt dich in den Flieger, schaltest dein Smartphone ab. 11 Stunden später, du landest. Und um dich herum wütet ein Shitstorm. Dein Leben, wie du es kennst, liegt in Scherben. Für uns ein Gedankenspiel. Für einen Menschen bittere Realität. Ihre Geschichte hören wir heute. Zuvor aber will ich euch herzlich willkommen heißen zur Pilotfolge von I Follow, der Podcast, der auf Social Media blickt, aus der Vogelperspektive. Alle 2 Wochen arbeiten wir Social Media Happenings auf, legen die Dynamiken und Mechanismen von Protagonisten und Protagonistinnen der sozialen Medien auf und ordnen ein. Pilotfolge heißt, es ist die erste Folge. Mein Angebot an euch, das Projekt weiter zu verfolgen, und entsprechend habe ich einen Schwerpunkt gesetzt, den ich euch gleich vorstellen will. Denn an dieser Stelle breite ich erst einmal den Fahrplan der Episode aus. Also, welche Themen erwarten euch und was steckt dahinter? Der Schwerpunkt der Folge liegt auf meinem Warum, meinem Hintergrund und meiner Motivation. Warum ich finde, dass wir mehr über Social Media sprechen sollten und wieso gerade ich es tue. Danach schließe ich die Klammer zur Einleitung und erzähle euch die darin angerissene Geschichte nach. Im Anschluss ist der Schwerpunkt der Folge gesetzt. Es folgt das Community-Topic. In jeder Episode will ich gerne ein oder mehrere Inputs aus der Community aufgreifen, diskutieren. Abschließend verabschiede ich mich mit der Good News der letzten 14 Tage von euch. Der Podcast hat eine kritische Grundausrichtung, was in Anbetracht der aktuellen Verfasstheit gerechtfertigt ist, meiner Meinung nach zumindest. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Forschungsarbeiten zu Negativity Biases in der medialen Berichterstattung, aber auch in der grundlegenden Art und Weise, wie wir Menschen Informationen verarbeiten. Und die attestieren, dass Medien weit mehr Negatives als Positives berichten, aber auch wir Menschen viel intensiver auf Negatives als auf Positives reagieren. Und mit diesem positiven Abschluss einer jeden Folge will ich zumindest ein kleines Gegengewicht schaffen und für diese Problematik sensibilisieren. So viel zum Fahrplan. Starten wir direkt in das erste Thema rein. Mein Warum. Mein Warum führt uns zurück in die Jahre 2015 bis 2017. Damals war ich erst als Volontär, später als Editor in einer Gaming-Redaktion tätig. Das Team und ich haben damals eine Marke von Grund auf neu aufgebaut und die dann später mit einer etablierten Marke fusioniert. Und aus dieser Fusion ging dann eine der erfolgreichsten Gaming-Websites in Deutschland hervor. Lange Zeit war Social Media, genauer gesagt damals Facebook, der größte Hebel für uns. Ein Hebel, den wir in Zusammenarbeit mit unserem damaligen Social Media Manager auch exzessiv ausgespielt haben. Er hatte ein unglaublich feines Gespür dafür, welche Stories funktionieren, welche Hooks ziehen und was unsere Community interessiert, wie die Menschen funktionieren und worauf sie anspringen. Im Kern haben wir da gearbeitet mit Zuspitzung, mit Emotionalisierung, immer mit einem Curiosity oder auch sogenannten Information Gap. Wir haben eine Kluft aufgezogen zwischen dem, was wir die Leute im ersten Moment wissen lassen und dem, was sie dann noch wissen wollen. Wir haben die Leute angezuckert, von Facebook auf unsere Website zu wechseln und mit dem Content zu interagieren, denn Reichweite und Interaktion in ihrer ganz eigenen Dynamik, das sind die Währungen, wenn man online publiziert. Wie könnt ihr euch dieses Information Gap vorstellen? Ich gebe ein kurzes Beispiel. Nehmen wir GTA, also Grand Theft Auto, die Open-World-Saga von Rockstar Games, die dürfte ziemlich vielen ein Begriff sein. Wenn wir über ein Gerücht zu einem neuen Spiel aus dieser Reihe berichtet hätten, dann hätte der entsprechende Facebook-Post so aussehen können. Wenn Rockstar das macht, ist das neue GTA für mich gestorben. Diesen Text hätte man dann noch mit Emojis versehen, um die Emotionalität zu unterstreichen. Das ist ein jetzt durchaus sehr plakatives Beispiel, aber das dahinterliegende Muster der Information oder eben Curiosity Gap, das ist heute auch noch auf Social Media beliebt. Hierzu kleiner Exkurs, Klammer auf. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass Creator seit einiger Zeit vermehrt vor allem schwarze Slides nutzen, die dann etwas scheinbar Spektakuläres ankündigen. Sowas wie: Freunde, gestern habe ich etwas getan, das habe ich noch nie gemacht. Oder es werden Ankündigungen angeteasert à la: Oh Leute, wenn ihr wüsstet. Später folgt dann eine in der Regel eher banale Auflösung. Und dennoch zieht diese Information Gap. Dennoch bleiben wir dran, weil wir Menschen mit unvollständigen Informationen nur sehr schwer zurechtkommen. Unsere Kognition, der ist inhärent, dass wir ein vollständiges Bild wollen, weil wir sicherheitsbedürftige Wesen sind und auch ein Informationssicherheitsbedürfnis haben. Klammer zu. Zurück zu meiner Zeit als Redakteur. Wie gesagt, wir haben viel mit Facebook gearbeitet, später auch mit Google, mit SEO-Optimierung. Und in der Gesamtgemengelage habe ich mehr und mehr gespürt, dass dieser Push hin zu mehr und mehr Reichweite nicht mit meinen Werten und meinem Berufsverständnis übereinstimmt. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen dem, was populär ist und dem, was relevant ist. Populär, das ist, was Leute wissen wollen. Und relevant ist, was sie wissen sollten. Dieses Sollten, das leitet sich ab aus redaktionellen Schwerpunktsetzungen, aus Leitlinien etc. Ganz einfaches Beispiel: Eine Wirtschaftsredaktion wird es nicht für relevant erachten, wie Bayern München gegen Leverkusen gespielt hat. Unterm Strich, was populär ist, kann relevant sein, aber nicht alles, was populär ist, ist auch relevant. Es sollte eine ethisch-moralische Membran geben, die filtert, was in die Öffentlichkeit gelangt. Weil es zum Beispiel Provokateure gibt, die gezielt provozieren, um in die Öffentlichkeit zu kommen und dann den Diskurs entgleisen zu lassen. Oder weil wir Menschen auch einfach sensationsgeil sind, es aber auch immer die Privatsphäre derer zu beachten gilt, über die berichtet wird. Weil Kommunikation auf Augenhöhe stattfinden sollte, man die Leserschaft ernst nehmen sollte. Oder die Zuschauerschaft, die Hörerschaft. Und ich diese effekthascherischen Techniken da nicht sehe. Weil es meiner Meinung nach auch Aufgabe einer Redaktion ist, Themen zu setzen, Arbeit zu investieren, um das Interesse an Themen zu wecken, dafür zu sensibilisieren, diesen Punkt den Leuten überhaupt erst klar zu machen, wieso etwas für sie relevant ist. Und dieses Verhältnis, das kippte für mich mehr und mehr in Richtung Popularität, weg von dem, was relevant ist. Ein Beispiel, wie sich das für mich geäußert hatte: Wir hatten einen Monitor über unserer Tischinsel schweben zu einem späteren Zeitpunkt, auf dem die aktuell meistgeklickten Artikel mit Aufrufzahlen gelistet wurden. Und das macht was mit dir, wenn dein Artikel live geht, dann bei Facebook gepostet wird und du siehst, wie die Zahlen nach oben schnellen und du weißt, es gibt Menschen, die schauen, welcher Redakteur macht eigentlich wie viele Klicks. Wichtig ist mir hier zu betonen: All diese Ausführungen, das soll bitte nicht als Kollegenschelte gelesen werden. Der Journalismus hat ein Finanzierungsproblem. Redaktionen sehen sich vielfach mit dem ökonomischen Sachzwang ausgesetzt, auf Reichweite setzen zu müssen, sich dieser Methoden bedienen zu müssen für Reichweite. Das ist kein Problem, das an einzelnen Personen oder Entscheidungsträgern hängt. Das sind systemische Probleme, auch bedingt durch die Beschaffenheit moderner Medien und unserem Umgang damit. Und genau diese systemischen Faktoren, diese Muster und Dynamiken, die wollte ich verstehen. So kam ich nach meiner Zeit als festangestellter Redakteur nach Tübingen, um dort Politik und Medienwissenschaften zu studieren. Und intellektuell war das mit die bereicherndste Zeit meines Lebens. Allein wissenschaftliche Prinzipien kennenzulernen, im kleinen Rahmen auch mal selbst anzuwenden, Erkenntnis und Wissenschaftstheorie, Karl Popper und Co. Das sind Dinge, die sollten an Schulen gelehrt werden, finde ich, weil es geile Werkzeuge sind, sich in unserer immer komplexer werdenden Welt zu navigieren. Für ein aufgeklärtes Mindset, finde ich, gehört das einfach dazu. Aber ich erwähne das Studium nicht aus diesem Grund. Ich will ein Seminar highlighten, das meine Sicht und Denkweise auf die Welt unter modernen Medienbedingungen maßgeblich geprägt hat. Das war ein Seminar bei Bernhard Pörksen. Pörksen ist Medienwissenschaftler. Arbeitsschwerpunkte, mediale und kommunikative Aspekte von Skandalen und Empörung, von öffentlicher Inszenierung. Er beschäftigt sich mit den Wirkungswechseln von Gesellschaft, Medienverfasstheit und Kommunikationsklima. Er arbeitet heraus, nach welchen Dynamiken sich Skandale entfesseln, aber einen seiner Schwerpunkte hat er auch beim systemischen Denken, also dem Denken hin zu Wirkungsnetzen, in denen viele verschiedene Faktoren in unterschiedlichen Konstellationen auf ein Ereignis einwirken. Und in diesem Seminar haben wir versucht, all das zusammenzufassen. Die Auswirkungen von Digitalisierung und Vernetzung auf Gesellschaft und die Weltöffentlichkeit zu beobachten, zu benennen, zu analysieren und zu kontextualisieren. Also all diese einzelnen Phänomene, diese Ereignisse miteinander zu verknüpfen. Wir haben viel mit seinem damals aktuellen Buch gearbeitet, Die große Gereiztheit, das dieser Episode auch den Namen gibt. Denn in der Folgezeit kam und komme ich offensichtlich auch heute noch immer wieder auf dieses Buch zurück. Es hat sich für mich als Folie bewährt, die du auf aktuelle Ereignisse legen kannst und dann in der Regel auch sehr passgenau erkennst, was da jenseits der Hypes und Shitstorms eigentlich passiert. Aus diesem Grund will ich in den kommenden Episoden auch immer wieder Ansätze und Modelle aus dem Buch ableiten. Und damit ihr schon mal eine Vorstellung habt, zitiere ich aus einem Interviewausschnitt von Pörksen mit der Neuen Züricher Zeitung, in der er den Kernbefund des Buches gut zusammenfasst. Wir sehen Gedanken- und Bewusstseinsströme in neuartiger Direktheit. Bestialisches, Banales, Relevantes, Irrelevantes. Diese Dauerkonfrontation mit dem Unterschiedlichsten löst eine Stimmung der Gereiztheit aus. Wir sind gereizt, weil unsere Idee von Wahrheit pulverisiert wird. Gereizt, weil gerade noch verehrte Helden und Vorbilder auf einmal im grellen Licht der Smartphone-Videos sich als total gewöhnliche, vielleicht auch als äußerst unangenehme Wesen zeigen. Wir sind gereizt, weil wir sehen, wie zivilisierende Diskursfilter wegbrechen und fast alles sagbar geworden zu sein scheint. Wir sind gereizt, weil wir auch erleben, dass wir selbst, egal ob prominent oder nicht prominent, angreifbar werden auf der Weltbühne des Netzes. Später folgt noch der Satz: Wir haben eine Informationssituation, in der Ungewissheit zum medial produzierten Dauerzustand wird. Pörksen, und das haben wir damals in dem Seminar auch getan, attestiert nicht weniger als eine Medienrevolution. Ein Wandel der Medienwelt, der sich durch drei Aspekte auszeichnet. Und auch die stelle ich euch kurz noch vor. Der erste Aspekt lautet die fünfte Gewalt der vernetzten Vielen. Das ist ein Begriff, den Pörksen geprägt hat. Er geht zurück auf die Demokratisierung der Medienproduktion. Also heutzutage brauchst du keine Druckerpresse mehr, um publizistisch tätig zu werden. Du hast ein Smartphone und kannst damit eine Weltöffentlichkeit erreichen. Jeder hat eine Stimme, kann ohne klassische Gatekeeper veröffentlichen bzw. diese in den Verbreitungsprozess einbinden. Gatekeeper, das meint Institutionen, die als, in Anführungszeichen, Türsteher fungieren. Das waren, sind klassische Medien, die früher darüber bestimmt haben, wer überhaupt publizistisch tätig sein darf. Diese fünfte Gewalt der vernetzten Vielen steht also der sogenannten vierten Gewalt den Medien gegenüber. Die stehen in einem Konkurrenzverhältnis, aber auch in einem Verhältnis, das sich gegenseitig befruchten kann. Die Frage, die dieser erste Aspekt aufwirft, ist: Sind wir als Medienöffentlichkeit nicht nur medienmächtig, sondern sind wir auch medienmündig? Also haben wir das intellektuelle, aber auch technische Rüstzeug, um mit dieser Medienmacht umzugehen? Der zweite Aspekt lautet: Was gesendet wird, bleibt. Wir leben in einer Welt voller Zombie-Informationen, die jederzeit wiederkehren können. Ein Smartphone-Video aus der Grundschulzeit kann plötzlich wieder auftauchen. Ein Tweet, den wir vor 10 Jahren abgesetzt haben, kann plötzlich wieder relevant werden. Die Reputation eines jeden ist so angreifbar wie nie zuvor. Der dritte Aspekt ist die sogenannte umgekehrte Schrittfolge der Enthüllung. Es gab eine frühere Schrittfolge und es gibt eine heutige Schrittfolge. Die frühere Schrittfolge, die dürft ihr euch wie folgt vorstellen. Es gab eine Normabweichung. Die führte dazu, dass Gatekeeper, eben klassische Medien, darüber entschieden haben, machen wir das öffentlich. Und ein Publikum hat dann reagiert. In Form von Leserbriefen, in Form von Demonstrationen, in Form von Diskussionen am Stammtisch. Heute wiederum kann es auch passieren, also diese frühere Schrittfolge, die gibt es immer noch, die heutige kommt dazu, das Publikum agiert und die Gatekeeper greifen diesen Sachverhalt auf. Und im Anschluss steht eine Normabweichung zur Debatte. Also stellen wir uns vor, eine Person, irgendjemand, stößt auf Social Media auf einen Tweet, den er problematisch findet. Und den teilt er. Und um diesen Tweet formiert sich ein Hashtag und entspinnt sich eine Diskussion. Und diese Diskussion wiederum greifen dann Medien auf, berichten darüber. Und plötzlich haben wir eine Debatte in der Öffentlichkeit um einen Tweet. Und mit dieser Überleitung sind wir auch schon beim Fall der Folge. Wie sich diese Medienrevolution konkret im Hier und Jetzt äußert, das zeigt die folgende Geschichte. Der Fall von Justine Sacco. Sacco, 28 Jahre alt, ist auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub. Die Pressesprecherin eines Medienunternehmens fliegt über London nach Südafrika, vertreibt sich die Zeit mit Twitter, kommentiert, was sie erlebt, teilt ihre Gedanken und Eindrücke. Zu diesem Zeitpunkt hat sie 170 Follower. De facto ist sie damit im öffentlichen Diskurs nicht existent. Kurz vor dem Weiterflug setzt sie noch einen verhängnisvollen Tweet ab. Zitat: Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white. Also, ich gehe nach Afrika. Ich hoffe, ich bekomme kein AIDS. Ah, Spaß, Leute, ich bin weiß. Für Sacco ein schnippischer Kommentar über das sogenannte White Privilege. Als ironisch zugespitzter Kommentar gemeint, also explizit nicht rassistisch. Aber einer dieser 170 Follower scheint sich an diesem Tweet zu stören. Er sendet ihn an einen Journalisten des Boulevardblog Gawker und dieser wiederum stellt Sacco an den virtuellen Pranger. Er offenbart ihren Tweet seinen 15.000 Followern unter der Annahme, Sacco sei eine Rassistin. Er fungiert hier als Multiplikator, als Türöffner und der Tweet geht viral. Noch während Sacco in der Luft ist, häufen sich mehr als 100.000 Tweets als Reaktionen auf ihre Nachricht an. Das Zerrbild der verwöhnten, offen rassistischen und privilegierten weißen Frau erregt Kritik und Wut, offenen Hass bis hin zu Todesdrohungen. Unter dem Hashtag Has Justine Landed Yet formiert sich die Netzgemeinschaft, recherchiert ihren Flug, ihre Landezeit. Unterdessen distanziert sich ihr Arbeitgeber in einem Statement von diesem Tweet. Später wird man ihr kündigen. Als sie in Südafrika landet, wartet tatsächlich jemand am Flughafen, um sie zu fotografieren. Die Menschenjagd schwappt vom digitalen in den analogen Raum. Ihren Weihnachtsurlaub muss sie abbrechen, unter anderem, weil Hotelmitarbeiter einen Streik androhen. Später, zurück in New York, verfolgen Journalisten sie auf dem Weg ins Gym und News-Outlets durchforsten ihren Account nach anderen potenziell kompromittierenden Tweets. Alles aufgrund dieses einen, vielleicht dummen, vielleicht schwarzhumorigen Witzes. Der Fall von Justine Sacco ist exemplarisch für die Erregungsdynamiken unter aktuellen Medienbedingungen, für die Muster, wie sich Skandale entspinnen und was dahinter steckt. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich diesen Fall in dieser Episode nacherzählt habe. Der Fall hat sich ereignet am 20. Dezember 2013. Er liegt also mehr als 10 Jahre zurück und doch könnte er so auch noch im Hier und Heute stattfinden. Eben weil ich glaube, dass wir als Öffentlichkeit tatsächlich medienmächtig, aber noch nicht medienmündig sind. Und um hier mein Warum abzurunden, auch das ist ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Um dazu beizutragen, dass wir als Öffentlichkeit eben medienmündiger werden. Um Muster, um Dynamiken aufzudecken und damit jedem zumindest einen Teil des Rüstzeugs an die Hand zu geben, mündiger mit Social Media zu agieren. An dieser Stelle ist die Themenschwerpunktsetzung dieser Episode abgeschlossen. Das heißt, wir wenden uns der Community-Frage der letzten 14 Tage zu. Es gab ein paar Einsendungen. Ich habe mich jetzt für diese Episode mal auf eine Frage fokussiert. Das ist die Frage nach Social Media Red Flags. Genauer gesagt, bei welchen Red Flags, also bei welchen alarmierenden Charakteristika ich einem Account sofort entfolgen würde. Ehrlicherweise, für mich gibt es das nicht, weil ich allein schon für den Podcast so ziemlich alles ansehe, zumindest punktuell, um up-to-date zu bleiben, um Entwicklungen mitzuverfolgen, um Themen zu identifizieren. Wenn man mich rein als Privatperson all das mal ausgeklammert, aber fragen würde, kämen mir da schon ein paar Red Flags in den Sinn. Wenn jemand zum Beispiel überwiegend QVC-Content produziert, wenn die Story von morgens bis abends durchzogen ist von Werbung und Marketing und dabei auch noch intellektuell unaufrichtig ist. Wenn also jemand immer wieder mit krassen Transformationen wirbt, aber dabei unterschlägt, dass er oder sie eigentlich anabole Steroide nimmt oder er oder sie unterschlägt, wie lange man eigentlich schon trainiert, wie lange man schon Sport macht, der wievielte Aufbau und Cut das jetzt eigentlich war. Oder wenn man immer wieder mit Triggern einer vulnerablen Zielgruppe arbeitet, wenn man Storylines passend zu Produktlaunches oder Rabattaktionen lanciert. Da sind alle immer ihrer Kapselroutine so treu. Aber dann vergisst man das Zeug komischerweise kurz vor einer Kapselaktion und kann dann von den Negativeffekten nach dem Weglassen der Supplements berichten. Und vor allem, man kann dann wieder als Airquote Community zusammen die Kapselroutine starten. Im Übrigen, in dieser Konstellation eine weitere Red Flag für mich ist, wenn du als Influencer nur von einer Firma dein Geld bekommst, aber hauptberuflich Influencer bist. Da würde mich einerseits eine juristische Einschätzung in Richtung Scheinselbstständigkeit interessieren, zum anderen, wenn das Geld nur von einer Firma kommt, aber die Person ihr täglich Brot über Social Media bezieht, dann herrscht da für mich eine ökonomische Abhängigkeit, ein Ungleichgewicht im Mächteverhältnis, das meiner Meinung nach die Meinung dieser Person per se diskreditiert oder zumindest mal in Zweifel zieht. Jeder Journalist hätte in dieser Gemengelage eine Debatte rund um Lügenpresse am Hals. Aber auf Social Media, da legen 10 und 100.000 Menschen ihr Vertrauen in Personen, die ohne diesen einen Sponsor die wirtschaftliche Existenz verlieren würden. Ich finde, da könnte man mal drüber nachdenken und vielleicht sollte man auch darüber reden. Das waren mal die Punkte, da leuchten die Alarmglocken bei mir scharlachrot. Es gibt noch einige weitere Aspekte, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Aus diesem Grund schließe ich an der Stelle das Community-Topic für dieses Mal. Vor allem aber, um auf ein versöhnliches Ende zu kommen, moderiere ich jetzt über zur Good News der letzten 14 Tage. Und die führt uns zu einer Innovation aus dem medizinisch-technischen Bereich. Forscher der Stanford University haben ein neuartiges Verfahren zum Screening von Hautauffälligkeiten entwickelt, das nicht invasiv ist, das heißt ohne Skalpell funktioniert. Es handelt sich um eine virtuelle Biopsie. Verkürzt dargestellt, bei diesem Verfahren scannt ein Laser das Gewebe und im Anschluss errechnet ein neuronales Netzwerk aus den Daten ein 3D-Modell. Das Verfahren ist noch nicht ready für die breitflächige Anwendung, aber es bietet enormes Potenzial. Zitat: Dies hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie wir Hautläsionen und Krankheiten in der Klinik diagnostizieren und überwachen, so Kavita Saran, eine der Mitautorinnen. Eine spannende Nachricht, vor allem aber auch eine, wie ich finde, die eben zeigt, technische Innovationen können auch richtig, richtig cool sein. Und mit diesen Worten schließe ich die erste Episode des iFollow Podcasts und bedanke mich recht herzlich bei allen, die zugehört haben. Letztlich lebt und blüht dieser Podcast hoffentlich auch auf durch euren Support, durch euer Teilhaben an all dem, durch eure Rückmeldungen, durch euer Feedback. Und wenn ihr mögt, dann bewertet den Podcast doch gerne auch entsprechend auf der jeweiligen Plattform. Ihr dürft mir natürlich auch sehr, sehr gerne persönlich schreiben und Anregungen, Feedback mitgeben. Wie ihr mich erreicht, entnehmt ihr der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr mir ohnehin nicht schon folgt, denn das hätte ich vielleicht bei meinem Warum auch mit erwähnen können. Ich bin auch schon seit einiger Zeit selbst auf Social Media tätig als, ich würde mal sagen, Micro-Influencer. Ich mache Food-Reviews und berichte hier und da auch immer mal wieder über die Fitness-Food-Fitness-Bubble in Deutschland und deren Geschehnisse. Das war's jetzt aber wirklich. Wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch bei der zweiten Folge hören. Bis dann!